Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Befehlsverweigerungen, Meutereien sind im Ersten Weltkrieg hart bestraft worden, teilweise sogar mit dem Tode. Trotzdem hat sie gegeben. Und eine Meuterei hat sogar dazu geführt, dass der deutsche Kaiser abgedankt hat. Sein Thronfolger verzichtete und die Monarchie damit am Ende war in Deutschland. Stattdessen gab es eine parlamentarische Demokratie. Was dabei mit den Soldaten bzw. in dem Fall mit den meuternden Matrosen passiert ist, das klären wir in dieser einen Stunde History.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hi. Hi, grüß dich.
Stattgefunden hat dieser Aufstand der Matrosen Ende Oktober, Anfang November 1918. Und Auslöser dafür war ein Flottenbefehl vom 24. Oktober 1918. Darin stand, dass es eine Entscheidungsschlacht gegen die britische Marine geben sollte. Das ist im Krieg ja jetzt eigentlich nicht so wirklich ungewöhnlich. Aber da hat es doch eine Vorgeschichte gegeben, oder?
Ja, klar, die hat es gegeben. Und zum einen waren nämlich die Matrosen auf den Schiffen kriegsmüde. Sie waren es leid, von einer Militärklique, wie sie das sagten, immer wieder in Schlachten, auch in aussichtslose Schlachten geschickt zu werden, während die Aristokraten, wie sie meinten, sich ein relativ schönes Leben gemacht haben. Die militärische Führung hatte immer wieder Friedensinitiativen blockiert, indem sie eine Art Siegfrieden mit hohen Gebietsansprüchen und Reparationen forderte. Gleichzeitig merkten die Matrosen schon seit langem, dass die immer wieder vollmundig angepriesene maritime Aufrüstung des Deutschen Reichs zwar einerseits durchaus erstaunlich war, andererseits aber eben nicht dazu führte, die britische Seemacht entscheidend schlagen zu können. Diese Erkenntnis galt insbesondere seit dem sogenannten uneingeschränkten U-Boot-Krieg, zu dem das Deutsche Reich seit Anfang April 1917 übergegangen war.
Uneingeschränkter U-Boot-Krieg bedeutet?
Das bedeutete, dass nun auch Handelsschiffe versenkt wurden. Ohne Vorwarnung wurden sie wie Kriegsschiffe von den U-Booten angegriffen und tatsächlich auch in großer Zahl versenkt. Dadurch wurden Erinnerungen an das britische Handels- und Passagierschiff Lusitania mit 1200 Personen an Bord wach. Dieses Boot wurde am 7. Mai 1915 von einem deutschen U-Boot vernichtet. Keiner der Passagiere überlebte. Im April 1917, also zwei Jahre später, riefen die Deutschen dann diesen sogenannten uneingeschränkten U-Boot-Krieg aus, provozierten damit aber den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg und damit leiteten sie eben auch gleichzeitig die deutsche Niederlage ein, denn die Alliierten waren nun dank amerikanischer Unterstützung deutlich überlegen.
Dann nehme ich mal an, dass es auch noch andere Gründe gab, warum die Matrosen in Kiel den Befehl zum Auslaufen verweigert haben, oder?
Ja, ausgerechnet Kiel könnte man sagen. Also Kiel nahm im Jahr 1918 eine ganz besondere Rolle im Deutschen Kaiserreich ein, denn die preußische Marinestation war von Danzig dorthin verlegt worden. Die Folge war ein rasches Anwachsen der Stadt und ein enormer Zulauf von Arbeitern, die in der Werft beim Neubau von Kriegsschiffen beschäftigt waren. Es waren also viele Arbeiter in der Stadt, die in Kiel keinerlei familiäre Bindungen hatten und sich auch schon bei Streiks Anfang 1918 hervorgetan hatten. Nachdem im März 1918 an der Ostfront ein sogenannter Friedensvertrag mit dem revolutionären Russland gelungen war, der aber eigentlich mehr ein Diktatfrieden war, sprach die oberste Heeresleitung von einer entscheidenden Frühjahrsoffensive, die nun zum endgültigen Sieg des Deutschen Reichs im Ersten Weltkrieg führen werde. Aber diese Frühjahrsoffensive, sie scheiterte kläglich. Die Militärs mussten die bevorstehende Niederlage gegenüber der Regierung einräumen. Allerdings erfuhr die deutsche Öffentlichkeit davon nichts.
Moment, der Krieg war verloren, aber keiner wusste davon. Wie kann man sowas vor der Bevölkerung verheimlichen?
Ja, das ist kaum vorstellbar. Heute jedenfalls nicht im Zeitalter von schnellen Medien. Aber 1918 scheint das einigermaßen tatsächlich geheim geblieben zu sein. Aber dass der Krieg weiterging und die Matrosen in Kiel noch einmal auslaufen sollten, das lag an einem anderen Umstand. Die Militärs hatten die Regierung aufgefordert, Friedensverhandlungen zu beginnen. Ende September 1918 tat die Regierung das auch. Aber wenige Tage später wurde eine Fähre in der irischen See von einem deutschen U-Boot torpediert. 500 Menschen sind ertrunken. Daraufhin verschärfte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson die Bedingungen für Friedensverhandlungen und provozierte damit eine Reaktion der obersten Heeresleitung, die darin bestand, zum Kampf mit äußersten Mitteln aufzurufen. Die Generäle Ludendorff und Hindenburg taten dies übrigens ohne Rücksprache mit der Regierung.
Das ist ziemlich unglaublich.
Das kann man wohl sagen, wenn man höflich ist. Zumal diese eigenmächtige Entscheidung den Krieg noch einmal um ein paar Wochen verlängerte, in denen viele tausend Soldaten auf allen beteiligten Seiten gefallen sind. So also wurde der Krieg verlängert und eine der Maßnahmen, die getroffen wurden, war der Befehl der Seekriegsleitung, einen Flottenvorstoß zu wagen, an dem die Matrosen von Kiel und anderswo beteiligt sein sollten.
Das haben sie aber abgelehnt und durch den Kieler Matrosenaufstand die Novemberrevolution ausgelöst, die dann das Ende der Monarchie in Deutschland und das Ende des Ersten Weltkriegs zur Folge hatte. Unser Thema heute, ihr hört Deutschlandfunk Nova. Wie läuft das eigentlich ab, wenn Matrosen meutern? Und was haben die Matrosen in Kiel im Herbst 1918 eigentlich gefordert? Das erklärt uns Nadine Kreuzhaller aus dem History Team.
Kiel, 3. November 1918. Früher Abend, kurz vor 7. 5000 Männer ziehen demonstrierend durch die Straßen. Es sind Arbeiter der vielen Schiffswerften, Soldaten, vor allem aber Matrosen der kaiserlichen Flotte.
Wir wollen Frieden.
Es brodelt.
Freiheit für unsere Kameraden.
Sollen die Offiziere doch selbst in die Schlacht ziehen.
Wegen Meuterei habt ihr sie eingesperrt. Schweinerei.
Auf halbem Weg stößt der Demonstrationszug auf eine Barrikade der Polizei und eine Militärpatrouille. Vorne unter den Demonstranten Karl Artelt, Matrose der Torpedodivision in Kiel und Mitglied der USPD, der Unabhängigen Sozialdemokraten.
Vor dem Kaisercafé empfing uns plötzlich MG-Feuer. Unser Demonstrationszug stoppte. Als wir feststellten, dass niemand getroffen worden war, gingen wir weiter. Daraufhin schossen die MG-Schützen direkt in unseren Zug hinein. 40 bis 50 Demonstranten brachen unter den Kugeln zusammen. Durch die Massen ging ein Schrei der Entrüstung und des Protests.
Am Ende liegen 7 Männer tot auf dem Pflaster, 29 sind verletzt. Wie hatte es so weit kommen können? Blenden wir mal ein paar Tage zurück. Da liegen die Schlachtschiffe der kaiserlichen Flotte noch in Wilhelmshaven vor Anker. Hier sitzen sie seit 2 Jahren untätig fest, blockiert von den U-Booten der Engländer. Der Frust ist groß, unter den Offizieren genauso wie unter den einfachen Matrosen. Die Wut der Mannschaften auf die da oben wächst.
Während wir uns mit halber Brotration begnügen müssen, finden in der Offiziersmesse Ess- und Trinkgelage statt, bei welchen 6 bis 7 Gänge aufgetischt werden. Im Frieden sagt man dazu nichts. Passt das aber für die jetzige tiefernste Zeit?
So beschreibt es der Matrose Richard Stumpf in seinem Tagebuch. Während die einfachen Matrosen kriegsmüde sind, träumen die Admiräle und Offiziere von einer letzten ehrenvollen Schlacht gegen England. Konteradmiral Adolf von Trotha, Chef des Stabes bei der Hochseeflotte, schreibt:
Der Flotte steht ein solcher Schlusskampf als höchstes Ziel vor Augen. Auch wenn er ein Todeskampf wird, daraus wird eine neue deutsche Zukunftsflotte hervorwachsen. Einer durch schmachvollen Frieden gefesselten Flotte ist die Zukunft gebrochen.
Am 24. Oktober erteilt die Seekriegsleitung der Hochseeflotte den Auslaufbefehl. Die Offiziere handeln eigenmächtig, ohne Abstimmung mit der Regierung. Die Reichsregierung verhandelt mit den Alliierten über einen Waffenstillstand. Aber die Admiräle wollen einen ehrenvollen Untergang. Nur die Matrosen wollen da nicht mehr mitmachen.
Dann fahr mal alleine los. Wir wollen Frieden.
In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober kommt es zur Meuterei in Wilhelmshaven. Großflächig. Heizer löschen die Feuer unter den Kesseln. Matrosen sperren Unteroffiziere in Kammern ein, verbarrikadieren und verweigern sich. Es herrscht Chaos. An ein Auslaufen ist nicht zu denken. Dann aber bringt die Marineführung Torpedoboote gegen ihre eigenen Mannschaften in Stellung. Am 31. Oktober geben die Meuterer auf. Hunderte von ihnen werden festgenommen. Das 3. Geschwader mit 5 Schlachtschiffen wird nach Kiel geschickt. Auf der Fahrt werden weitere Matrosen festgenommen. Aber die Offiziere haben einen schweren strategischen Fehler gemacht. Kiel ist der größte Flottenstützpunkt des Deutschen Reiches. Tausende aufgewühlter Matrosen treffen hier auf eine große, organisierte Werftarbeiterschaft. Es kommt zur Verbrüderung, zu Versammlungen und Protesten und zu den Schüssen am 3. November. Alle Dämme scheinen gebrochen. 4. November. Karl Artelt und seine Kameraden von der Torpedoreparaturwerkstatt treten zum Morgenappell an. Der Kapitän zur See Bartels hält eine Ansprache. Bartels redet davon, dass ein Soldat sich nicht mit Politik zu befassen habe. Ein Soldat muss gehorchen. Da springt Karl Artelt auf den Tisch.
Ich hielt ebenfalls eine kurze Ansprache und forderte die Matrosen zur Wahl von Soldatenräten auf. Offiziere, die mich vom Tisch herunterzuschießen versuchten, wurden von Matrosenfäusten rücksichtslos entwaffnet. Anschließend stürmten wir unsere Waffenkammern und wählten in allen Kompanien Soldatenräte. Ich wurde zum Vorsitzenden des Soldatenrats gewählt.
Am Abend des 4. November befindet sich Kiel in den Händen der Matrosen und Arbeiter. In den 14 Kieler Punkten fordert der Soldatenrat unter anderem die vollständige Rede- und Pressefreiheit und die straffreie Rückkehr sämtlicher Kameraden an Bord und in die Kasernen. In Kiel beruhigt sich die Lage bald wieder. Aber der Funke der Revolution ist längst auf das gesamte Reichsgebiet übergesprungen.
Wie der Matrosenaufstand abgelaufen ist und was die Soldaten eigentlich gefordert haben, das hat uns Nadine Kreuzerle erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Eben haben wir schon ein bisschen was darüber gehört, wie der Matrosenaufstand abgelaufen ist und was die Soldaten überhaupt gefordert haben. Das wollen wir aber noch ein bisschen vertiefen und auch noch darüber sprechen, was für Folgen dieser Aufstand denn überhaupt gehabt hat. Mit Dr. Sonja Kienzler. Sie hat ein Buch geschrieben zu dem Thema. Hallo Frau Kienzler.
Hallo Frau Rosenplänter.
Welche Folgen hatte denn der Kieler Matrosenaufstand in der deutschen Öffentlichkeit?
Der Kieler Matrosenaufstand war der Startschuss für die Revolution von 1918. Nichts weniger als das. Und in der deutschen Öffentlichkeit hat er erstmal für sehr große Aufregung gesorgt. Einerseits gab es Angst vor Unruhen. Die Kriegshandlungen haben sich ja eigentlich nicht auf deutschem Boden abgespielt und jetzt gab es plötzlich Unruhen in Deutschland. Und gleichzeitig haben viele Leute auch angefangen, ja, Hoffnungen zu entwickeln darauf, dass tatsächlich jetzt der Krieg zu Ende geht, dass der Kaiser gehen muss, dass jetzt der Umsturz kommt.
Wie hat die oberste Heeresleitung auf die Ereignisse in Kiel reagiert?
Die Reaktionen von Militär und Politik waren eigentlich ziemlich hilflos. Also man hat eigentlich gar nicht erst versucht, die Aufstände niederzuschlagen. In Kiel hatten die Militärangehörigen, also die Marineangehörigen, die im Aufstand waren und die Arbeiterinnen und Arbeiter durchaus Angst davor, dass Truppen aus benachbarten Garnisonen nach Kiel gezogen werden, um den Aufstand niederzuschlagen. Das ist aber nicht im großen Stil passiert und die Truppenteile, die angekommen sind, die hat man entwaffnet, die sind übergelaufen.
Warum ist das nicht passiert?
Ich denke, die Revolution lag einfach in der Luft. Also das war klar, dass das jetzt so kommen würde. Es war klar, der Krieg ist eigentlich zu Ende. Es war klar, die Monarchie hat eigentlich abgewirtschaftet. Und die militärische Leitung war ziemlich hilflos. Und vor Ort sind ja die Militärs tatsächlich auch entwaffnet worden. Also da war so viel Militärmacht vor Ort auch nicht vorhanden. Was man gemacht hat, ist, man hat versucht, auf politischer Ebene noch was in Bewegung zu setzen und hat Gustav Noske als SPD-Abgeordneten nach Kiel geschickt, um die Lage zu beruhigen. Das war in dem Moment im Sinne der meisten, dass man sieht, dass man zur Ruhe und Ordnung kommt.
Und trotzdem hatten ja die Meuterer Angst davor, verurteilt zu werden oder festgenommen zu werden. War diese Angst noch berechtigt?
Ja, die war berechtigt. Das ist die Angst, die die Matrosen spätestens seit 1917 wirklich in den Knochen hatten, als es schon mal Ansätze zu einem Aufstand gab und da Kameraden auch verurteilt und erschossen worden sind. Und tatsächlich ist Meuterei Hochverrat und was die Matrosen da gemacht haben, kann man insofern als sehr mutig bezeichnen. Wäre das alles anders gekommen, hätte man die vors Kriegsgericht gestellt.
Aber dieser Aufstand war im Grunde sowas wie der Anfang vom Ende?
Ja, eigentlich schon etwas mehr als der Anfang vom Ende, weil sich schon abgezeichnet hat, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Waffenstillstandsvereinbarungen gab es schon. Das Kaiserreich war, wie gesagt, eigentlich auch ziemlich am Ende. Also der Kaiser und die vielen anderen Monarchen in Deutschland haben kein gutes Bild mehr abgegeben zum Ende des Kriegs. Und es standen ja viele politische Forderungen auch schon länger im Raum, also beispielsweise das freie, gleiche Wahlrecht.
Wie wird der Kieler Matrosenaufstand denn heute in der Geschichtswissenschaft eingeordnet?
Der Kieler Matrosenaufstand gilt als ein letzter und notwendiger Impuls für die Revolution. Es war in Deutschland, waren schon Reformen eingeleitet worden im Oktober und das war aber klar, dass das alles nicht reicht. Und was im Sommer auch noch passiert ist, ist, dass man in der Öffentlichkeit praktisch als großen Schock festgestellt hat, dass der Krieg eigentlich verloren ist. Und in diesem Moment kam dieser Aufstand und deswegen konnte der auch so schnell aufs ganze Reich übergreifen. Das ist aber nicht immer so, dass man den Kieler Matrosenaufstand im Grunde genommen positiv bewertet hat als den Startschuss für die Revolution. Und die Revolution hat uns ja auch den Parlamentarismus gebracht. Beispielsweise in der Nazizeit ist der Matrosenaufstand ganz scharf verurteilt worden. Die Marine hatte auch ganz lange Probleme damit, dass man da Meutereien in den eigenen Reihen hatte. Und anders sah es in der DDR aus. Also in der DDR galt der Matrosenaufstand als Teil des Gründungsmythos der DDR. Das ist auch ein ganz interessantes Phänomen.
Wieso das? Wieso galt der als Gründungsmythos?
Als Teil des Gründungsmythos. Also die DDR hat etwas vereinfacht gesagt, wir kommen ja auch nicht aus dem Nichts als Staat. 1917 gab es in Russland die Revolution, erste Aufstände unter den Matrosen in der deutschen Hochseeflotte und dann 1918 die deutsche Revolution. Und auf diese revolutionären Ereignisse hat sich die DDR dann bezogen und gewissermaßen gesagt, das, was damals gefordert wurde, haben wir in der DDR jetzt in ein Staatsgebilde überführt.
Sonja Kienzler hat für uns die Folgen des Matrosenaufstands erklärt und eingeordnet, was das Ganze für Deutschland bedeutet hat. Danke Ihnen dafür.
Gern geschehen.
Der Kaiser hat abgedankt, der Thronfolger verzichtet, die Monarchie ist abgeschafft. Her mit der parlamentarischen Demokratie. Matthias, als der Erste Weltkrieg zu Ende war, startete sozusagen gleichzeitig die erste demokratisch-republikanische Staatsform auf deutschem Boden, die Weimarer Republik. Hatte die einen guten Start?
Nee, also das kann man mit Verlaub wirklich nicht sagen. Mehr noch, der Start war nicht gut und dann wurde es schlechter. Aber wir müssen uns bei der Bewertung, wenn wir zwei hier schön in unserem Studio sitzen, immer vor Augen halten, dass wir eine nachträgliche Betrachtung anstellen. Die Menschen, die 1919 und in den folgenden Jahren in Deutschland gelebt haben, die werden das vielleicht ganz anders gesehen haben. Aber trotzdem, die Weimarer Republik heißt so, weil sie anfangs von Weimar aus regiert wurde. In der Hauptstadt Berlin war es zu gefährlich für einen Regierungssitz. Dort tobte der Straßenkampf des Spartakusaufstandes. Ausgerechnet in München wird eine, heute würde man sagen, linksextreme Räteregierung ausgerufen. Ein Jahr später kommt es zu einem rechtsradikalen Putsch der Brigade Erhard, der mit einem Generalstreik beantwortet wird. Im April 1920 bricht der Ruhrkampf aus, durch den linksgerichtete Arbeiter die Macht übernehmen wollten. Das allerdings verhindert der Einmarsch der Reichswehr. Und das sind nur ein paar Probleme, die am Anfang der Weimarer Republik standen und einen gedeihlichen Anfang zumindest erschwert haben.
Und welche Rolle hat dabei der verlorene Erste Weltkrieg gespielt?
Naja, ich würde sagen, eine überragende Rolle, denn diese Niederlage wurde von den wenigsten Deutschen akzeptiert, ebenso wenig wie die Folgen, die dann im Vertrag von Versailles Mitte Juni 1919 festgelegt wurden. Darin stand, die Deutschen hätten die alleinige Schuld an dem Krieg. Sie müssten große Gebiete an die Nachbarstaaten abtreten. Sie hätten Reparationen zu leisten, sowohl in Sach- als auch in Geldleistung. Und sie dürften nur noch eine Berufsarmee mit höchstens 100.000 Mann unterhalten. Und schließlich müssten sie hinnehmen, dass einige Teile des Landes von den Siegermächten für einen befristeten Zeitraum besetzt werden.
Der Matrosenaufstand ist ja auch zustande gekommen, weil die Menschen des Krieges überdrüssig waren. War das in der Weimarer Republik dann immer noch so? Oder welche Einstellungen hatten die meisten Deutschen da zum Krieg und vor allem eben auch zum Friedensvertrag?
Naja, die meisten fühlten sich nicht als die alleinigen Verursacher. Sie waren der Meinung, den Krieg gar nicht verloren zu haben und sie fühlten sich insgesamt ungerecht behandelt. Viele der ehemaligen Soldaten sammelten sich in rechtsgerichteten Freikorps und nicht wenige sannen auf Rache für das, was sie dann Schandfrieden oder die Schmach von Versailles nannten. Dazu gehörte übrigens auch ein gewisser Adolf Hitler, der in den ersten Monaten und Jahren der Weimarer Republik eine politische Heimat suchte, in der er gegen die Novemberverbrecher, also diejenigen, die im November 1918 den Waffenstillstand unterschrieben hatten, oder ganz allgemein gegen das System von Weimar agitieren konnte. Und er konnte auf ein großes Publikum hoffen, weil die Ängste und Vorurteile, die er in seinen Reden ja geradezu herausgeschrien hat, von seinen Zuhörern geteilt wurden. Also alles in allem hatte die Weimarer Republik neben objektiven ökonomischen und politischen Schwierigkeiten, die sich eben aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg und dem Vertrag von Versailles ergaben, auch jede Menge Probleme mit den vielen Menschen, die traumatisiert zwischen den Schreihälsen von links und rechts außen geradezu hin und her getaumelt sind.
Tja, und wie wir ja alle wissen, hat rechts außen lauter geschrien. Zu dieser Kriegsschuldfrage und dem Trauma, das das Ganze bei den Menschen ausgelöst hat, gibt's gleich noch mehr.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Matthias hat uns ja eben schon ein bisschen was dazu erzählt, wie die Menschen in der Weimarer Republik mit dem Ende des Ersten Weltkriegs umgegangen sind. Um aber genau zu verstehen, wie aus diesem Trauma eines verlorenen Krieges eine Kultur des Hasses werden konnte, spreche ich jetzt mit Professor Gerd Krummeich. Er war Professor für Neuere Geschichte an der Uni in Düsseldorf und hat gerade ein Buch veröffentlicht über die unbewältigte Niederlage, das Trauma des Ersten Weltkriegs und die Weimarer Republik. Hallo Herr Krummeich.
Hallo Frau Rosenplanter.
Der Erste Weltkrieg wurde mit einer Waffenstillstandsvereinbarung beendet, und zwar zu Ungunsten von Deutschland. Wie wurde das in der Bevölkerung aufgenommen?
Also erstmal muss man sagen, dass dieser Waffenstillstand kaum überhaupt bemerkt worden ist. Das ist schon mal sehr wichtig. Dieser Krieg war ja schließlich weit entfernt. Man wusste, es kommt Waffenstillstand. Aber der 11. November, an dem dann der Waffenstillstand stattfand, da war ja Revolution in Deutschland. In gewisser Weise hatten die Menschen viel Besseres zu tun, als sich um den Waffenstillstand zu kümmern. Ich habe das in den Berliner Zeitungen überprüft. Die Waffenstillstandsbedingungen und der Waffenstillstandsabschluss, sie werden bemerkt in den Zeitungen, aber absolut nebenbei. Die Leute sind auf den Straßen, es wird geschossen, es wird geredet. Wir sind mitten in der Revolution. In gewisser Weise hat Deutschland damals keine Zeit für einen Waffenstillstand gehabt.
Wie wurde dann das Ende des Krieges erklärt?
Die Linken erklärte sich damit, dass die Armee wohl geschlagen war und dass die Generale das nicht rechtzeitig genug eingeräumt hatten. Und die Rechten sagten, aber auch die Mitte sagte, wir hätten noch weiter kämpfen können, wenn nicht die Revolution gekommen wäre. Das ist die Dramatik der damaligen Zeit. Diese Opposition, die zieht sich in der Weimarer Republik durch.
Für die Soldaten, die jahrelang an der Front für Kaiser und Vaterland gekämpft haben, muss es ja ziemlich schwierig gewesen sein, als sie zurückgekehrt sind. Wie haben die auf den Beginn der Weimarer Republik reagiert?
Ja, also man muss erst mal sagen, da sind dermaßen viele. Das sind 8 Millionen, die zurückkommen, dass man das generalisierende Aussagen sehr schwer fallen. Also es gibt einen alten Mythos, der in dieser Form gar nicht stimmt, dass die Armee schlecht empfangen worden sei. Natürlich, die Soldaten kommen zurück, mehr oder weniger geordnet in ihre Heimatstädte und Heimatgarnisonen. Viele gehen ja auch einfach nach Hause schon, zu Fuß 200, 300 Kilometer, treffen irgendwann ein. Man kann eins sagen, die Angst und die Furcht vor dieser zurückkehrenden Masse, und die haben ja alle Waffen bei, die ist groß in Deutschland. Und deshalb überall der Ruf, den Ebert ausspricht, als er die Soldaten in Berlin begrüßt, euch hat kein Feind besiegt. Ich habe versucht zu zeigen, dass dieser Topos, euch hat kein Feind besiegt, sogar noch von Eisner, dem Chef der Münchner Republik, seit dem 8.11. auch noch gesagt wird. Das ist überall gängig. Und die meisten Soldaten, das hat die Forschung gezeigt, sind ja auch friedlich nach Hause gegangen, haben sich abmustern lassen und sind in die Berufe zurückgekehrt. Naja, mit dem Nebenprodukt, dass die Frauen, die in den Berufen drin waren, dann raus mussten. Aber es gab auch viele Hunderttausend, man schätzt das auf 400.000-500.000 Mann, die in keiner Weise zufrieden waren, zurückzukehren und das Gewehr in die Ecke zu stellen, sondern die das nur wirklich nicht verstanden, dass sie nicht in großer Ehre empfangen wurden. Und dieses "Wir sind nicht gut empfangen worden" konnte nur so ein großer Mythos werden, weil eben natürlich dieser Jubel nicht da war, als sie zurückkamen. Die kamen ja geschlagen zurück und alles wollte nur, dass sie in Ordnung zurückkämen und das Gewehr in die Ecke stellten. Die Unzufriedenheit der Soldaten, die liegt daran, vor allem der sehr vielen Soldaten, dass ihnen dann in der Weimarer Republik sozusagen die Ehre genommen worden ist. Und das ist etwas, was man wirklich auch den Gründungsvätern der Weimarer Republik heute noch vorwerfen kann. Es steht in der Verfassung ein Artikel, in dem es heißt, die Republik vergibt keine Orden. Also diese Verweigerung der Ehre für die Heimgekehrten, die sind sehr gut versorgt worden, besser als in den Siegerländern. Also Sozialversorgung der Kriegsheimkehrer war vorzüglich in Deutschland. Aber warum geht man hin und bezeichnet sie als Kriegskrüppel und stellt sie rechtlich absolut den Zivilbeschädigten gleich? Also das ist wirklich ein schwerer Fehler gewesen, diese Missachtung des symbolischen Kapitals der Ehre. Die hatten 4 Jahre lang alle Knochen hingehalten. Die hatten alles gesehen, was man sehen kann, kommen zurück, sind zufrieden zurückzukommen, wollen gerne ihr Gewehr in die Ecke stellen. Aber was bleibt, ist dieses Unverständnis. Die Heimat hat uns nicht wirklich würdig empfangen. Und damit ist das gemeint. Nicht, dass sie nicht eine Ehrengrenze gekriegt haben, wenn sie in ihre Städte kamen und in ihre Dörfer zurückkamen. Die haben sie bekommen. Aber der Geist war nicht da, die wirklich als Helden zu empfangen. Kann man ja auch verstehen. Und das hat den großen Bruch gemacht.
Professor Gerd Krummeich über das Trauma des Ersten Weltkriegs. Danke Ihnen für die Information.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Wir haben uns jetzt den Matrosenaufstand angeschaut, was da eigentlich passiert ist und welche Forderungen es da gab. Wir haben geschaut, welche Auswirkungen das Ende des Ersten Weltkriegs und die Waffenstillstandsvereinbarung für die Menschen in der neu geschaffenen Weimarer Republik hatten. Gehen wir mal einen Schritt weg, öffnen wir unseren Blick mal etwas und schauen auf das große Ganze. Das mache ich mit Professor Heinrich August Winkler. Er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eines der Standardwerke über die Geschichte des Westens im 20. Jahrhundert. Hallo Herr Winkler.
Ich grüße Sie, Frau Rosenblätter.
War der Erste Weltkrieg die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts?
Ja, das kann man wohl sagen, mit einem Wort, das von dem amerikanischen Historiker und Diplomaten George F. Kennan stammt. Der hat das im Abstand von 65 Jahren gesagt, 1979. Man wird berücksichtigen müssen, dass ein paar Nationen das etwas anders sehen, die dem Ersten Weltkrieg ihre Unabhängigkeit verdanken. Etwa Polen, Tschechen, Slowaken, auch die baltischen Republiken gehören zu diesen Nationen. Und dennoch in der Gesamtsumme, keine Frage, dieser Krieg war die Keimzelle vieler Übel, die aus ihm hervorgingen. Und im Zweiten Weltkrieg haben dann zwei westliche Staatsmänner, Charles de Gaulle und Churchill, vom Zweiten Dreißigjährigen Krieg gesprochen, der 1914 begonnen habe. Und das Ganze ist dann eine Geschichte des deutschen Versuches, zweimal den Griff nach der Weltherrschaft zu tun aus der Sicht von de Gaulle und Churchill. Aber so viel Zwangsläufigkeit provoziert ein Fragezeichen. War das alles wirklich dann notwendig, was geschah? War der Friedensschluss von Versailles und waren die anderen Pariser Vorortsverträge notwendig? War die Machtübertragung an Hitler notwendig? Das würde ich mit Nein beantworten. Und infolgedessen sollte man nicht zu viel Zwangsläufigkeit in den Ersten Weltkrieg hineinlegen. Aber ganz sicher ist, die totalitären Bewegungen, die dem 20. Jahrhundert ihren Stempel aufgedrückt haben, sind Kinder des Ersten Weltkriegs. Das gilt für den Kommunismus sowjetischer Prägung. Die Oktoberrevolution in Russland fand 1917 statt und es gilt auch für die radikalen Gegenbewegungen, die faschistischen Bewegungen in Italien, in Deutschland. Also der Erste Weltkrieg hat in der Tat eine Fülle von Problemen geschaffen, die keineswegs durch die Friedensverträge gelöst wurden. Ich denke an die Auflösung der Vielvölkerstaaten, die Auflösung des Habsburgerreiches und des Osmanischen Reiches, die Entstehung neuer Nationalstaaten in Ost-, Mittel- und Südosteuropa, die aber keineswegs homogene Nationalstaaten waren und nur wenige von ihnen blieben Demokratien. Am Ende war 1938 die Tschechoslowakei die einzige neue Demokratie in diesem Raum. Und schließlich haben wir die ganze Krise im Nahen Osten noch heute, die auch ein Produkt des Ersten Weltkrieges ist, wenn ich an die Gründung von Staaten wie Syrien, Libanon und Irak, denke aber auch an das Palästina-Problem und die Gründung von Israel nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles geht zurück auf Entscheidungen, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind.
Damit auch dann der Kalte Krieg?
Soweit würde ich für den Augenblick noch nicht gehen, aber Sie haben völlig recht. Im Grunde ist die große globale Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika als Vormacht der freien Welt und der Sowjetunion als Vormacht des Kommunismus auch nicht ohne den Ersten Weltkrieg zu erklären. 1917 ist das Jahr einer Epochenwende. Da treten die beiden Flügelmächte, die Weltmächte der Zeit nach 1945 auf. Die Vereinigten Staaten greifen, von Deutschland provoziert, in den Ersten Weltkrieg ein. Die Sowjetunion hat ihren Ursprung in der schon erwähnten russischen Oktoberrevolution von 1917. Nach dem Ersten Weltkrieg ziehen sich die Amerikaner politisch aus Europa wieder zurück, aber sie geben wirtschaftlich den Ton an und die Sowjetunion muss sich die erst einmal stabilisieren, ehe sie Weltmachtansprüche geltend machen kann. Aber schon in der Zwischenkriegszeit ist sie überall präsent und ohne die von ihr gesteuerte kommunistische Bewegung ist der Zusammenprall der totalitären Bewegungen gar nicht zu erklären. Die Gegenreaktion des radikalen Antikommunismus, die kommt aus Italien. Italien hadert mit dem sogenannten verstümmelten Sieg und ist deswegen voller Ressentiments gegenüber dem Westen einerseits, gegenüber den Kommunisten andererseits, die in Italien eine Situation des Bürgerkriegs heraufbeschwören nach dem Ersten Weltkrieg, und auch der deutsche Nationalsozialismus, die extremste Form von Faschismus, ist in gewisser Weise einmal eine Reaktion auf die kommunistische Parole der Weltrevolution, aber eben auch auf die westliche Demokratie, die als Produkt der Niederlage dargestellt wird, als eine Staatsform der Sieger, ja als ein undeutsches System. Also auch da sehen Sie den Zusammenhang von Niederlage im Ersten Weltkrieg und der weiteren Entwicklung ist mit den Händen zu greifen.
Den Konflikt im Nahen Osten, der ja bis heute schwelt, den haben Sie eben schon genannt als Konsequenz aus dem Ersten Weltkrieg. Gibt es da noch mehr Beispiele, woran wir diese Folgen heute noch spüren?
Ich finde, dass diese beiden Phänomene, die Auflösung von Vielvölkerreichen, uns in der Tat bis heute noch beschäftigen. Man braucht jetzt gar nicht im Einzelnen die einzelnen Aspekte des Nahostkonflikts zu nennen. Wenn man in Europa bleibt, könnte man sagen, Ungarn zum Beispiel leidet immer noch unter dem Trauma von Trianon. Das war der Friedensvertrag aus dem Jahre 1920. Ungarn hadert damit, dass es einen Großteil seines Territoriums, auch der ungarischen Bevölkerung, verloren hat. Das ist bis heute nicht wirklich bewältigt. Amerika, so liest man häufig, ist erst 1917 auf der Weltbühne wirklich präsent geworden. Heute hört man immer wieder, das amerikanische, das transatlantische Jahrhundert gehe jetzt zur Neige. Dafür spricht einiges. Insofern, glaube ich, sind wir auch in der Gegenwart immer noch in der Situation, ohne den Ersten Weltkrieg die wenigsten Probleme erklären zu können, die uns heute beschäftigen.
Das große Ganze, erklärt von Professor Heinrich August Winkler, welche Auswirkungen der Erste Weltkrieg auf die folgenden Jahre und auf uns heute hatte. Danke dafür.
Ich danke Ihnen.
Wir haben eben gehört, wie sehr der Erste Weltkrieg das Geschehen des 20. Jahrhunderts beeinflusst hat. Und wir haben eben gehört, dass er auch uns heute noch beeinflusst. Matthias, das finde ich beeindruckend.
Naja, also richtig sehen kann man Schäden natürlich heute nicht mehr. Auch nicht mehr die Schäden des noch viel verheerenderen Zweiten Weltkriegs. Von beiden Kriegen sieht man tatsächlich objektiv nichts mehr, abgesehen von einigen absichtsvoll stehen gelassenen Ruinen wie der sogenannten Wolfschanze im heutigen Polen oder in der DDR, die nicht wieder aufgebaute Frauenkirche in Dresden. So gesehen sind also alle Spuren beseitigt. Aber unter einem anderen Gesichtspunkt merken wir den ersten der beiden Weltkriege auch heute noch. Denn der Ausgang dieses Ersten Weltkrieges war in der Rhetorik der Nazi-Propagandisten der Auslöser für einen Rachefeldzug, der dann im Zweiten Weltkrieg erfolgte. Die Schmach von Versailles sollte getilgt werden, das Unrecht, das den Deutschen angeblich widerfahren sei, sollte gesühnt werden und der sogenannte Volkskörper, der durch den Versailler Vertrag an vielen Stellen beschnitten worden sei, der sollte wiederhergestellt werden.
Naja, aber im Zweiten Weltkrieg ging es ja auch um den sogenannten Lebensraum im Osten und es war ja vor allem auch ein Krieg gegen Rassen, gegen Juden. Juden, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen und vielen mehr.
Stimmt, diese beiden Aspekte oder diese vielen Aspekte kommen natürlich noch hinzu und die machten die Situation für Deutschland und für die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und der Niederlage im Mai 1945 noch einmal komplizierter. Denn nun waren sie nicht nur Verlierer eines Krieges wie 1918, sondern sie galten auch noch als moralisch Ausgestoßene wegen des Völkermords an den Juden. Zur Strafe und um eine Wiederholung zu verhindern, wurden Deutschland und der europäische Kontinent geteilt. Jahrzehntelang war Europa durch Mauer und Stacheldraht getrennt mit fatalen politischen, sozialen und ökonomischen Folgen. Die Traumata, die Menschen in dieser Zeit erlitten haben, die lassen wir mal außen vor. Mit der Wende von 1989, die ja nicht nur in der damaligen DDR, sondern auch im übrigen Ostblock stattgefunden hat, wurde diese historische Entwicklung gestoppt und geradezu ins Gegenteil verkehrt. Der Kontinent vereinigte sich wieder. Mit der deutschen Einheit 1990 und der Europäischen Union nach dem Vertrag von Maastricht 1992.
Und wo spüren wir jetzt den Ersten Weltkrieg noch?
Ganz platt gesagt, den spüren wir jeden Monatsende im Portemonnaie. Denn als die Sektkelche nach der deutschen Einheit ausgetrunken waren, da stellten wir fest, dass die Lebensverhältnisse in Ost und West des nun wieder vereinten Deutschland so unterschiedlich waren, dass wir sie in einem jahrzehntelangen Prozess einander wieder angleichen müssen. Das versuchen wir mit dem Solidaritätszuschlag, den wir Monat für Monat und das seit Jahren zahlen. Also, am Anfang war der Erste Weltkrieg, der provozierte den Zweiten Weltkrieg, an dessen Ende unter anderem die deutsche Teilung stand, die bewirkte, dass sich die beiden Teile Deutschlands sehr unterschiedlich entwickelten. Und diesen Unterschied versuchen wir derzeit wieder zu egalisieren. Ohne den Ersten Weltkrieg bräuchten wir das nicht, weil dann vermutlich jedenfalls unser Land nicht geteilt worden wäre.
Wobei ich persönlich es sehr spannend finde, mich mit Menschen zu unterhalten, die in der DDR groß geworden sind, gerade weil es so vieles gibt, was dort anders war. Und auch vieles, was uns verbindet und wo wir uns gar nicht so unähnlich sind. In der nächsten Sendung gehen wir wieder mal ein paar Jahre weiter zurück in die Vergangenheit. Genauer gesagt mehr als 1000 Jahre. 568 haben die Langobarden Norditalien erobert. Und warum das heute noch für uns von Interesse ist, das klären wir in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit, macht's gut, bye bye.
Deutschlandfunk Nova, Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.